Hallo zu Tun als Thema. Folgende Phrasen posaunt der YouTuber heraus, um den es heute im Podcast geht. Die Umsetzung läuft bereits. Handeln Sie jetzt. Die Falle schnappt zu. Wer jetzt nicht handelt, verliert alles. Ihr Vermögen ist in akuter Gefahr. Dies ist kein Zufall. Dies ist ein systematischer Angriff auf Ihre finanzielle Freiheit. Ein perfekt orchestrierter Vermögensreset. Mit diesen dystopischen und verschwörerischen Schlagworten wirft Dominik Kettner auf seinem YouTube-Kanal um sich. Ein Medienthema ist dies nicht nur, weil der Goldhändler und rechtspopulistische Influencer Edelmetall an 470.000 Follower verscherbeln will, sondern weil er dabei prominente Unterstützung bekommt. Aus dem Hause RTL. Denn Pop-Titan und DSDS-Juror Dieter Bohlen himself leiht dem Panikmacher seine Bekanntheit und sein Narrativ. Öffentlichkeitswirksam lässt sich der Musikproduzent neben Kettner ablichten und wird Teil seiner Untergangsschwurbelei mit 1 Million Klicks. Darüber hinaus kommt Bohlen in Webinare, die polarisierte Horrorszenarien entwerfen. Sie reichen von massenhaften Enteignungen über politische Raubzüge bis hin zu existenzgefährdenden Kriegszuständen. Kurzum ist es die Apokalypse, die die beiden heraufbeschwören und auch bereit sind, in großen Arenen abzuhalten. Eine Live-Veranstaltung im Februar wurde kürzlich abgesagt. Die Frage, die über all dem schwebt: Lässt sich Bohlen fahrlässig instrumentalisieren? Oder ist er unmittelbar an den windigen Geschäftsmodellen beteiligt? Fest steht jedenfalls: Geben RTL und Bohlen kein Statement ab, lassen sie Kettners ketzerische Narrative unwidersprochen. Auch über diese Verantwortung habe ich mit Arno Frank gesprochen, der den Artikel Pop-Titan im Goldrausch verfasst hat. Ja, an der Strippe dazu habe ich jetzt Arno Frank vom Spiegel. Er hat zu Bohlens Aktivitäten bei Dominik Kettner recherchiert und sich sogar in das sogenannte Webinar gewagt. Hallo Arno.
Hallo Mario, freut mich.
Wie gesagt, kannst du uns sicher einige aufschlussreiche Einblicke liefern in Bohlens zweifelhafte Auftritte. Bevor wir in die Tiefe gehen, schilder gerne mal, wie du überhaupt aufmerksam geworden bist auf die Thematik und mit was du zuerst in Berührung gekommen bist.
Aufmerksam geworden auf diese Veranstaltung und auf die Allianz zwischen Kettner und Bohlen sind wir, wie alle darauf aufmerksam werden sollten, nämlich durch das YouTube-Interview, das dieser Kettner mit dem Bohlen gemacht hat. Wobei Interview das falsche Wort ist dafür. Ich glaube, das ist auch noch bei YouTube.
Ist noch daher.
Genau. Sieht man diesen servilen Kettner, wie er da so sitzt und dem Bohlen irgendwelche Stichworte hinwirft. Und der springt dann halt wie so ein Zirkuspferdchen darüber und auf die Regierung, eigentlich auf dieses System, und sagt den baldigen Untergang des Abendlandes voraus. Und das haben sehr, sehr viele Menschen gesehen. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber genau. Das wurde viel beachtet, weil es ist ja schließlich Dieter Bohlen. Und mit dieser Sache auf YouTube sollte geworben werden für ein Webinar, ein Format, was tut, als wäre es ein Seminar, das im Internet stattfindet. Und das wurde gehostet von Kettner Edelmetalle. Villingen-Schwenningen, und das war eine 5,5-stündige Tortur, der ich mich unterzogen habe, damit ihr es nicht
Du bist, ja, bist du deiner journalistischen Investigativ-Neugier nachgekommen natürlich, aber manchmal muss man dafür etwas über sich ergehen lassen, hast du recht. Ja, ich habe auch jetzt nochmal geguckt mit dem Video, du hast in deinem Artikel noch von, ich glaube, 460.000 Menschen geschrieben, die das gesehen haben. Inzwischen,
zu dem Zeitpunkt.
Ja, zu dem Zeitpunkt, genau, inzwischen über 1 Million Klicks, ja. Also hast recht, da scheint etwas ausgelöst worden zu sein durch Bohlen, also sozusagen diese Intention mit bekannten Namen, eben vielleicht auch deren Fangemeinde oder deren Bindungswirkung irgendwie zu nutzen, scheint bis zu einem gewissen Grad ja aufgegangen zu sein. Mhm. Genau, du hast von Untergangstheorien oder so hast du, glaube ich, gesprochen oder von Verschwörungen. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie dieser Kettner eigentlich vorgeht, um praktisch das, was er dann letztendlich vorhat, bei seinen Followern zu erreichen.
Mhm. Genau, das wäre auch der zweite Teil meiner Antwort auf die erste Frage gewesen, wie ich damit in Berührung gekommen bin, denn es gibt dieses aufgeregte, wir sagen ja Narrativ neuerdings, dass dieser Staat den Bach runtergeht, dass wir uns auf nichts mehr verlassen können, dass uns die Regierung unsere Vermögen und unser Geld, auch unser Bargeld und all diese Dinge eigentlich wegnehmen möchte. Mhm. Und das ist mir bekannt auch aus frühen Tagen der AfD noch, wo ich das Vergnügen hatte, auf Parteitagen zu sein. Da war das noch so eine Anti-Euro-Professoren-Partei unter Lucke. Mhm. Und auch da, auf den Parteitagen und im Umfeld dieser Parteitage, war immer mal wieder die Rede davon, dass Gold und Edelmetalle wohl eine Möglichkeit wären, sich dem drohenden Untergang irgendwie zu entziehen. Und das klickte dann bei mir, als ich in diesem Webinar war. Also ich hatte vorher auch eine kognitive Dissonanz und war so ein bisschen verwirrt, wieso dieser Bohlen jetzt plötzlich mit irgend so einem windigen Edelmetallhändler da sitzt. Und das Geschäftsmodell von Kettner, so wie sie es mir darstellt, und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, besteht darin.
Ja.
Und unter Berufung auf die Meinungsfreiheit, auf die plumpste und dümmste und verschwörungsschwurbeligste Art, eine Panik und eine Unsicherheit zu schüren und das rumzuzündeln, um die Flammen gleich danach wieder mit seinem Vorschlag zu löschen. Mit Gold könnte man da irgendwie rauskommen. Das heißt, er verbindet so dystopisch-nihilistische Erzählungen über Deutschland oder Europa sowieso mit seinem Angebot, dass er nämlich praktischerweise richtige Auswanderer, Koffer und Sets im Programm hat. Maßgeschneiderte Produkte von dieser Klitsche für Leute, die, keine Ahnung, gerne nach Bulgarien wollen oder meinetwegen in Deutschland bleiben, aber Gold im Garten vergraben wollen. Das Geschäftsmodell von Kettner Edelmetalle. Crash-Propheten, die dir einen Ausweg bieten, nachdem sie dir vorher Angst gemacht haben. Ja.
Das klingt irgendwie schäbig, das klingt auch beängstigend, aber natürlich birgt das so eine gewisse innere Logik, natürlich aus deren Sicht, sagen wir mal.
Ja, stimmt.
Ja, jetzt könnte man natürlich ein Stück weit entgegenhalten, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, in Gold zu investieren. Also manchmal hört man schon davon, dass das vernünftig sein könnte, das vielleicht mit anzulegen. Aber jetzt ist natürlich beim Kettner der Punkt der Preise und auch die Art und Weise, wie er das dann praktisch macht. Also was siehst du da als den größten Kritikpunkt da sozusagen?
Also, es gibt einen Kritikpunkt, da wäre ich jetzt Wirtschaftsjournalist und habe mich da auch schlau gemacht. Und dann könnte ich sagen und darauf abheben, dass der Kram, den der verkauft, überteuert ist. Wenn was auch immer ich habe, in Gold anlegen möchte, dann gibt es wohl ganz einfach vernünftigere, seriösere Möglichkeiten, das zu tun. Ich sage nicht, dass das betrügerisch ist, was der macht, aber nach dem, was ich gehört habe, ist das, sind es jetzt nicht, sind, sag mal so, es sind nicht die günstigsten Angebote,
genau, ja,
die der da macht. Und das sind ja, wie gesagt, so maßgeschneiderte Pakete. Das handelt sich um Koffer mit ganzen Serien unterschiedlichster Gold- und Silbermünzen und kleine Barren und so. Das kannst du dann staffeln bis hoch auf, ich glaube, knapp 50.000 Euro kannst
genau,
du
auch
so für ein Ding. Und dann darfst du dir vorstellen, dass das dein Rettungsring ist. Das hilft dir dann so, wenn alles zusammenbricht, dann kannst du, das ist auch versprochen worden während dieses Webinars, stellen Sie sich vor, nichts geht mehr, kein Bankerautomat, alles bricht zusammen, Wasserversorgung, so alles, die Zivilisation. Aber dann kannst du dir immer noch eine Schachtel Zigaretten kaufen, ich glaube, das war auch das Beispiel, mit so einer Golddukate, auf die dann die Visage von Friedrich Wilhelm, nee, von Wilhelm II. Geprägt ist. Ja. Das, der verfuhr auch so, ich meine, als ich jung war, ich erinnere mich noch, habe ich in Fußgängerzonen immer mal wieder Leute gesehen, die so Spülschwämme verkauft haben. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Das sind
Spülschwämme,
so,
nein. Was hat es denn damit aus sich?
Die haben da so Töpfe und dann machen die eine Show in der Fußgängerzone und verkaufen diese Spülschwämme, indem sie dir so schaut mal her und hier diese Flecken und dann fangen die an so rumzurubbeln und drehen die Kessel um, eigentlich wie Hütchenspieler. Und einfach ein mörderisches Getöse und das wirkt irgendwie wie Unterhaltung, als würden die Kartentricks vorführen oder sowas. Und man guckt gebannt, weil da jemand eine riesige Show macht. Und in der er versucht zu beweisen, dass sein Produkt, in dem Fall waren es Spülschwämme, einfach magisch ist. Das kriegst du nicht nebenan im Karstadt. Das hat nur er. Und damit geht das. Und hier, er beweist es dir hier. Und diesen Eindruck, also den hat auch dieser Kettner in dem Webinar unter Unterstützung von Bohlen und Thurn und Taxis und verschiedener anderer Gestalten zeugt. Also eine Atmosphäre des Drucks, das Angebot hält nicht mehr lange. Und das Ganze dann noch mit einem wahnsinnig schnellen Wechsel aus an den Haaren herbeigezogenen apokalyptischen Vorhersagen fort wieder zurück. Und dann, und dafür geht es aber jetzt dieses Gold. Da haben wir hier ein ganz tolles Programm. Und dann wieder zurück. Deutschland war früher total toll. Wir hatten unsere wunderbaren Kolonien. Also es war wirklich ein absurdes Theater. So grotesk, dass es kaum mehr zu überbieten ist. Aber erinnert hat mich das tatsächlich an ganz aggressive Überrumpelungsverkaufsmethoden, wie ich sie aus der Fußgängerzone damals.
Ja, ich habe tatsächlich auch den Vergleich, nicht diesen Vergleich, den du machst, den ich aber auch durchaus treffend finde, sondern Vergleich zu so einer Art Kaffeefahrt, also oder so eine Art Teleshopping.
Ja.
Und das sind natürlich dann auch ähnliche Geschichten, ne? Dass man versucht, Leuten was aufzuschwatzen.
Das ist ein guter Vergleich, weil wenn du in dem Webinar bist, sitzt du eigentlich in diesem Bus, in diesem Kaffeefahrtbus. Der Eindruck wurde auch erweckt. Wir, die wir jetzt hier zusammen sind, in diesem Webinar, ich paraphrasiere jetzt, das Programm, der ganze Stream, das haben wir alles technisch bereitgestellt. Es ist gewissermaßen ein sicherer Kanal. Da kann uns keiner, da hat der Staat keinen Zugriff drauf. Wir verraten auch niemandem eure Adressen. Wir sind hier unter uns. Und hier können wir jetzt endlich reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und müssen uns nicht irgendwelchen Meinungsdiktaturen beugen. Also wirklich, wie du schon sagst, Kaffeefahrt trifft so eine Butterfahrt mit so einem sektiererischen Zugriff auf die armen Seelen, die da alle drin gewesen sind.
Ja, ja. Gut, jetzt hast du ja schon gesagt, du warst in diesem Webinar, nennt sich das ja, so eine Art Online-Seminar, könnte man ja eigentlich sagen. Ne?
Ich bin, wenn ich kurz genau da rein darf, ich bin sogar begrüßt worden. Also er hat dann nach einer Viertelstunde, nicht mich, sondern gesagt, so, wir grüßen natürlich auch alle linken Journalisten, die sich bestimmt zugeschaltet
haben.
So, und das war so eine, der hat das auch antizipiert, dass Leute sich das anschauen werden.
Was ich jetzt sehr interessant finde, ist die Frage, die wir uns zum Beispiel auch im Vorgespräch gestellt haben und die sich logischerweise extrem aufdrängt, ist ja die, ob Bohlen sich sozusagen fahrlässig verhält, also sozusagen mit seiner Art und Weise, vielleicht mit seinem Geltungsbedürfnis, mit seinem Geltungsdrang, was seine Überzeugung betrifft, sich dort instrumentalisieren lässt, weil dieser Kettner ihm Honig ums Maul schmiert oder ob Bohlen sozusagen selbst wirtschaftlichen Profit daraus zielt, indem er eben auch aktiv, bewusst dazu beiträgt, dieses Gold zu verschachern, weil er vielleicht auch mit daran beteiligt ist, an den Erlösen. Welchen Eindruck hattest du jetzt im Webinar? Ich habe nur in diesem Promo-Interview gesehen, was ja eine Stunde ging, dass am Ende Bohlen zum Beispiel zumindest mal diese Münze in die Kamera gehalten hat oder mal diesen Barren in die Hand genommen hat. Da waren Anflüge davon da, wie extrem oder wenig extrem von Bohlens Seite aus. Hast du das im Webinar wahrgenommen?
Es war ganz kurios. Sehr gute Frage. Das gilt auch für Peter Hane, dem, ich zitiere, profiliertesten Journalisten der Bundesrepublik und Gloria von Thurn und Taxis. Und also und noch also diese, also da waren schon einige andere Leute auch, die alle in der gleichen Rolle waren wie Bohlen. Der Dieter Bohlen hat auf die immer die gleichen Fragen und nach dem Zustand Deutschlands und worüber er sich denn noch aufregt, einfach vor sich hingeschwafelt. Bei Bohlen war es seltsam getrennt. Ich hatte den Eindruck, ein Teil seiner Auftritte waren vorher aufgezeichnet und gespielt. Und dann gab es aber nochmal einen einzigen Block, wo er wohl wirklich live drin war. Und auf deine Frage hin, also die Frage, ob es hier kommerzielle Verbindungen, also geschäftliche Verbindungen gibt, ob die eigentlich profitieren, kurzum, ob sie sich bezahlen lassen von diesem Kettner oder ob sie Überzeugungstäter sind. Dazu kann ich natürlich keine Unterstellung machen, das weiß ich alles überhaupt nicht. Wenn ich mich wundern würde, dass Leute wie Gloria von Thurn und Taxis, Peter Hane oder Dieter Bohlen auf einmal mit so einem Edelmetallhändler reden müssen, als ob das, er präsentiert sich ja so, als ob das der letzte Kanal wäre, ob man als patriotischer, nationalgesinnter Deutscher noch reden könne, wie man will, das bezweifle ich sehr. Und es gibt ein Indiz, finde ich, was dafür spricht, dass es da durchaus geschäftliche Interessen gab, Leute. Und zwar ist kein Beitrag von keinem der Gäste und auch nicht von Dieter Bohlen zu Ende gegangen, ohne einen dezidierten Hinweis.
Ja.
Gold, so wie in dem, wie du eben gesagt hast, in dem YouTube-Ding, wo er die Münze noch hinhält, am Ende, wo hat Kettner dann immer gefragt, ja, was könnten wir denn machen, um uns in Sicherheit zu bringen, auch unsere Kinder und so, was können wir denn da tun? Wäre denn vielleicht Gold eine Lösung? Und dann sagt der Bohlen, ja, dann sagt er sein Sprüchlein auf, genau, Gold ist eine gute Sache, habe ich auch, kann ich nur allen empfehlen. Also, ja, aber ob das, ich habe das nicht recherchiert, ich habe da auch überhaupt kein Interesse daran, das hart zu kriegen. Die sollen meinetwegen Deals abschließen, bis sie grün werden. Aber wenn ich mutmaßen würde, würde ich sagen, selbstverständlich bekommen die mindestens das Premium-Köfferchen für 52.000 Euro mit Krügerrand oder sowas. Ja, das würde ich sagen, aber das ist nur meine persönliche Mutmaßung. Ja.
Das ist tatsächlich auch ein interessanter Faktor mit diesen Münzen in die Hand halten, weil wenn man das von Bohlens Seite aus oder wem auch immer dort artikuliert bekommt, dann ist das ja ein Indiz dafür, dass sie sich zumindest mal damit beschäftigt haben, was dort vor sich geht und das zumindest sollte man das annehmen, das auch reflektiert haben und dass man praktisch eher nicht davon ausgeht, dass die in etwas reingeraten sind, in was sie vielleicht nicht reingeraten wollten, weil sie zum Beispiel eingeladen wurden, um einfach ihre Meinung zu sagen und weil zum Beispiel der Bohlen jetzt irgendwie merkt, okay, hier ist jemand, ich spiele mich so ein bisschen weltmännisch auf, ich bin hier so der Weltverbesserer, ich bin der große Belehrer, wäre gerne der deutsche Elon Musk und hier ist jemand, der interessiert sich für mein Gerede und der verleiht dem eine Wirkung und eine Geltung und deswegen ist das für mich der Hauptbeweggrund, zu dem hinzugehen und was dann sonst noch dort passiert, vielleicht habe ich mich damit nicht so beschäftigt und das hat mich vielleicht auch nicht interessiert, könnte man theoretisch ein bisschen entschuldigend anführen.
Ja, das könnte man machen, richtig. Und man könnte sogar sagen, womöglich hat Bohlen auch Teile seines gewiss beträchtlichen Modern-Talking-Vermögens in Gold angelegt. Nicht nur in Immobilien oder in Coin oder so, keine Ahnung. Das mag alles schon sein. Und dann kommt dann eben dieser Dealer auf ihn zu, und legt ihm eine Schleimspur aus, auf der er dann gemütlich, so üblich, seine Pirouetten drehen kann, dann ist ihm das halt vielleicht auch einfach egal. Alle Gäste dort und Bohlen voran hatten auch so eine gewisse Wurstigkeit.
Okay.
Das ist, die sind, also auch Thurn und Taxis, wenn man weiß, was Gloria von Thurn und Taxis, um jetzt mal ein weiteres Beispiel zu nennen, oder Peter Hane, wenn man kennt, das sind Leute, die sind wie so Schallplatten, die sich einfach eh immer drehen. Und wenn man die Nadel senkt, dann kommt, dann hört man das halt alles, was die immer so sagen. Die muss man nur anstupsen und dann blabbert das so aus denen raus. Und da konnten sie es jetzt in den Dienst von diesem Typen stellen. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, auszuschließen, dass die da irgendwo, dass die geglaubt haben, sie wären in einem Bürgerforum oder in irgendeinem Safe Space. So, das glaube ich nicht. Die wussten schon, mit wem die da zu tun haben und waren damit auch einverstanden, aus welchem Grund.
Jetzt ist ja die Frage, Bohlen ist ja jetzt jemand, der steht in den Medien, der bekommt eine große Bühne von seinem Haussender RTL, der sendet im Optimal vor einem Millionenpublikum, das weiß der auch, der hat eine große Fangemeinde, der hat viele Leute, die sich vielleicht auch an denen ein Stück weit orientieren.
Ja.
Kann man da nicht sagen, dass dieser Mensch, diese Medienperson eine Verantwortung haben muss, eine Verantwortung spüren muss, so etwas vorher abzuklären, wenn er sich in so einen Rahmen begibt, um praktisch eben sich nicht instrumentalisieren zu lassen und sich nicht fahrlässig zu verhalten, einfach weil er weiß, das hat so einen großen Einfluss auf Menschen und das kann Schaden anrichten.
Ja, ja, ich würde das kurz zweiteilen. Der geschickteste Move von Bohlen war Pop-Titan. Das hat er sich, glaube ich, noch nicht mal selbst gegeben, sondern das ist so, das ist die Persona, unter der dieser Typ auftritt, der ein erfolgreicher Musikproduzent ist und der viele Hits hatte, natürlich sehr viel Geld verdient hat, natürlich in den 80er Jahren und 90ern noch und mit Modern Talking, wie wir alle wissen. Wenn man sich aber anschaut, wer wirklich Fan ist von Dieter Bohlen, von der Figur, vielleicht auch von dem Musiker oder von dem Künstler, wenn man so möchte, eigentlich von dem Typ, wenn er diese Leute zu Gold verführt wie so ein Ratten. Man unterschätzt oft, wie einsam viele Menschen sind und wie eng ihre Perspektive ist und wie wenig Glück die so im Leben haben. Weißt du, was ich meine? Und dann ist Bohlen irgendwie für die tatsächlich eine Autoritätsfigur. Und das nutzt er hier aus. Und diese Autorität, die der auch hat, man hört auf den, was der sagt, weil der ist ja erfolgreich. In Klammern, er ist ja auch diplomierter
Betriebswirt, ja.
Betriebswirt wurde immer wieder,
genau.
Kennt sich ja aus und so. Diese Autorität bezieht er aus dieser RTL-Sendung, den Superstar. Und dort erfüllt er eine von der Sendung vorgegebene Funktion, nämlich die des Fallbeils, er ist der Bad Cop eigentlich in dieser Geschichte. Und er fällt so Urteile und er wurde ja auch eine ganze Weile wirklich geliebt oder beachtet dafür, dass diese menschenverachtenden, herabwürdigenden Abkanzelungen, die der so aus dem Ärmel geschüttelt zu haben scheint, dass man irgendwie cool fand. Dass es so gegen das ging, wie man eigentlich jetzt redet, mit dieser armen, übergewichtigen Sängerin, die damit entsteht. So redet man eigentlich nicht mit der.
Nein.
Aber Bohlen tut das. Und das ist sein Korridor. Man redet eigentlich nicht so idiotisch und doof und ohne irgendwelches Wissen über Kaiser Wilhelm II. Und das deutsche Kolonialreich, wie es auch passiert ist in dem Webinar. Aber Bohlen kann das tun. Wir reden irgendwie abwägend über Migrationsprobleme, die wir möglicherweise haben, oder über Schwächen der Europäischen Union. Man denkt nochmal, aber Bohlen kann das sagen. Und das kommt bei vielen Leuten wie eine Wahrheit an. Und diese Rolle, die er in diesem Webinar auch gespielt hat, die hat er mitgenommen aus Deutschland sucht den Superstar. Da sitzt der Onkel, der mit patriarchaler Autorität einfach mal sagt, wie es ist. Und Leute, die das glauben, die dem wirklich auch diese Kompetenz zuerkennen, die gehen ihm dann in diesem Moment auf den Leim. Und da hätte dann, wenn deine Frage darauf auch zielte, auch RTL, ehrlich gesagt, eine gewisse Verantwortung, sich zu fragen, was macht der da? Was macht denn der da eigentlich? Also wohin nimmt der das, was wir ihm verliehen haben, diesen Nimbus, diese Aura? Was macht er damit daneben an? So, finden wir das gut?
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, also natürlich ist RTL immer noch sozusagen derjenige oder die Institution, die diese Bühne verleiht, jetzt dann im nächsten Jahr wieder mit DSDS zum Beispiel. Und genau, und das meine ich eben auch, also dass wenn man nach Bohlens Verantwortung fragt, muss man eigentlich zwangsläufig auch nach der Verantwortung von RTL fragen.
Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen aus deiner Perspektive, wie müsste eigentlich oder wie sollte RTL eigentlich damit umgehen jetzt?
Ja, es ist schwer, den Ratschläge zu geben. Ich erinnere mich, wir erinnern uns vielleicht an den ebenfalls Schlagersänger Michael Wendler, der, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich diese fürchterlichen Sachen nicht unbedingt speichern möchte, aber der während, glaube ich, der Corona
Pandemie,
also auf die übelste, also so diese, so wie Xavier Naidoo auch, der wirklich in dieses Kaninchenloch totaler Verschwörungstheorien verschwunden ist. Aber trotzdem auch über soziale Netzwerke, soziale Medien viele Leute bestrahlt und erreicht hat mit seinem Quatsch. Und den hat RTL konsequent aus irgendeiner Sendung, für die der gebucht war, irgend so eine Promi.
Auch tatsächlich DSDS neben Bohlen sogar, ja.
DSDS,
genau.
Richtig. Ich habe ihn jetzt schon, den Gedanken hatte ich ihn schon im Sommercamp der Superstars oder so.
Naja, er war im Sommerhaus der Stars, aber ich glaube, das war sogar noch ein Jahr oder zwei Jahre davor. Und dann ist er, wie du sagst, während dieser Corona-Geschichte, hatten die schon, ich glaube, Recall-Folgen hatten die auf so einem Kreuzfahrtdampfer abgedreht. Und dann waren die in der Bredouille von RTL, dass der öffentliche Druck so groß wurde, dass sie ihn rausretuschieren mussten. Mit so einem, die haben ihn dann geblurrt und der Blur war praktisch immer dann am linken oder rechten Bildrand. Also das war auf unfreiwillige Art und Weise und auch auf nicht ganz unernste Weise war das dann komisch. Aber ja, die Frage stellt sich ja eigentlich jetzt auch wiederum, weil abgesehen davon, dass Bohlen sozusagen wahrscheinlich bei RTL mehr Macht hat, ist es ein ähnlicher Fall, oder?
Ja, genau. Deswegen habe ich überhaupt Wendler erwähnt. Sie löschen, weil das ist halt einfach nur so ein Wendler. Mhm. Und vielleicht fanden sie es auch lustig. Und vielleicht haben sie daraus auch gelernt, dass es was Gespenstisches auch hatte mit diesem Blur. Also da ist jemand, den du nicht sehen darfst. Das ist auch keine optimale Lösung. Aber
nein.
In dem Fall hatten die einfach schon diese Staffeln, das hatten die halt abgedreht. Und das war auch
recht,
auf diesem Kreuzfahrtschiff, das kostet auch. Also die haben dieses Material vorliegen und sie haben schon
Sendungen.
Und dann werden sie jetzt die Sendung nicht absagen und haben sich damit beholfen, sozusagen.
Ja, so war das.
Aber DSDS ist ein echtes Asset bei RTL. Das ist eins ihrer großen, auch wenn es nicht mehr so groß ist wie früher, eins der großen Zugpferde, der populären
auf jeden Fall.
Sendung. Und in diesem Zugpferd, der kräftigste Hengst ist Bohlen selbst.
Ja.
Der, ja, wir erinnern uns, ich glaube, damals waren das Vertragsgeschichten. RTL hat es mal gewagt, ihn da
zu schaffen, ja. Für ein Jahr.
Genau. Ein Jahr. Wir haben einfach mal versucht zu gucken, wie das ohne ihn geht. Mhm. Ich glaube, einen prominenten Ersatz, war das nicht sogar Gottschalk?
Nee, Silber. Ja, Gottschalk, genau, du hast recht. Also das war damals so, Bohlen war dann eingeschnappt, ist nicht mehr zum Live-Finale gekommen. Dort hat ihn erst Gottschalk ersetzt und dann haben sie es eine Staffel mit Silbereisen probiert, weil RTL damals so ein bisschen auf einer Schiene war, wo sie so ein bisschen familienfreundlicher werden wollten. Und das hat man dann aber nach einem Jahr alles wieder über Bord geworfen und dann sind sie wieder back to the roots.
Genau. Wir haben gemerkt, es geht einfach nicht ohne ihn. Darauf will ich hinaus. Und der Bohlen hat da eine, ich glaube, der hat eine enorme Macht. Also das ist überhaupt schon die letzten, ich weiß nicht, wie lange diese Sendung jetzt schon läuft, aber das ist Bohlen. Also und das ist das, was der macht und das ist das, wovon der lebt. Und nochmal, das ist auch das, was er nebenbei kapitalisiert, jetzt in so Kollaborationen wie mit Edelmetalle und so.
Ja.
Und ich denke schon, dass die sich bei RTL überlegt haben, was sie tun. Und das sollten sie jetzt auch, finde ich. Je nachdem, wie groß das auch wahrgenommen worden sein wird, wie er sich bei Kettner Edelmetalle, man muss immer Edelmetalle dazu sagen, wie so ein Schrotthändler, sich dazu engagieren. So. Es ist ja dann auch, es ist nicht so, dass, es ist aber auf der on the other hand, es ist nicht so, dass Bohlen irgendwas Strafbares sagt. Es ist nicht so, dass das, was er da sagt, menschenverachtend wäre. Das ist bei, ich glaube, da sagt er schlimmere Sachen in der Sendung selbst, sondern es ist einfach dieses reaktionäre Palaver, das dieser Typ einfach von sich gibt. Und, und vielleicht umgekehrt hatte das, was er sich jetzt hier geleistet hat, was ein Seitenprivatgeschäft gewesen sein mag, auch nicht den gesellschaftlichen Impact, den es gebraucht hätte, um die RTL-Oberen dazu zu bekommen, ihr goldenes Kalb da zu schlachten oder zu sagen, wir verschieben das oder wir suchen Ersatz für Bohlen. Das ist schwierig. Ich kann es nicht sagen.
Ich glaube tatsächlich, dass es vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, wir haben eben von dem öffentlichen Druck gesprochen bei Wendler. Der war damals enorm, weil da sind viele draufgesprungen.
Ja.
Aktuell finde ich, dass dieses Thema mit Bohlen und Kettner medial in der Berichterstattung immer noch ziemlich unterm Radar fliegt. Du hast deinen Artikel dazu gemacht, dann hat ein Kollege, der Mats Schönauer bei Übermedien, ein Recherchevideo dazu gemacht bei Top voll Gold. Dann haben noch andere Medien darüber berichtet. Ich glaube aber, dass die teilweise auch dazu neigen, das Ganze noch nicht so richtig ernst zu nehmen. Mhm. Dass da wirklich gemeinsame Sache gemacht wird mit einem Hetzer und letztendlich mit einem Verschwörungsschwurbler.
Ja.
Weil, genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass dann immer noch so die Rede davon ist, wie ja, er kritisiert ja Merz und so. Also das wird ja auch nicht so richtig ernst genommen, dass er eigentlich unsere demokratischen Strukturen und unsere demokratischen Werte ja letztendlich eigentlich total in Zweifel zieht und die dann untergräbt, was ja auch ein gefährliches Narrativ ist, was das letztendlich destabilisieren kann, wenn er sozusagen als eine Art Influencer, also der Kettner ist ja auch nicht nur eben ein Goldhändler, sondern der ist ja auch politischer Influencer und in diesem Fahrwasser schwimmt Bohlen ja dann natürlich auch mit und dieses Hass und Angst erzeugen und Zweifel sehen in demokratische Institutionen, das ist ja letztendlich auch was, was man ein Stück weit vorwerfen kann, weil das hat ja Konsequenzen über einen überhöhten Goldpreis, wo man Menschen Geld mit aus der Tasche leiert, auch gesellschaftliche Konsequenzen sozusagen hat.
Ja, genau. Ist das, was ich meinte am Anfang mit der in Teilen rechtsextremen Partei AfD, die ja ganz genau dasselbe, die haben ja selbst, die AfD hat ja selbst auch Gold verkauft. Also die hatten einfach so ein Parteienfinanzierungsprogramm, die haben über ihre Website ihren Wählern und Interessenten Gold verkauft, aktiv. So. Mhm. So. Das ist genau das. Ja, richtig. Das stimmt. Vielleicht hat RTL Glück im Unglück oder sogar die Finger im Spiel, dass die annoncierte Gestaltung zwischen Edelmetalle und Dieter Bohlen in der Uber Musik Hall in Berlin, die für den 2. Februar, oder irgendwann im Februar, ich glaube sogar Mitte oder Ende Februar angesetzt war, dass die ausgefallen ist. Denn hätten die in Berlin so eine große Halle voll bekommen, dann hätte RTL das Problem gehabt, dass wir eigentlich eine Realwiederholung dieses Webinars gehabt hätten, unmittelbar vor dem Start von DSDS.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, richtig, dass das was ist, da wird dann spätestens ich als, als RTL-Manager zum Telefonhörer greifen und mal den Dieter anrufen und ihn fragen, ob es denn unbedingt sein muss. Ja.
Ja, deswegen ist auch sozusagen Intention von diesem Podcast, das Thema sozusagen noch ein bisschen weiter ins Rampenlicht zu ziehen. Ich finde, dass RTL jetzt eine Verantwortung hat, sich dazu zu positionieren, dort ein Statement abzugeben. Und ich finde auch, dass Bohlen letztendlich normalerweise sich jetzt dazu äußern müsste. Also ich finde, er müsste jetzt mal Stellung beziehen, wie er zu diesem Kettner steht, wie er ihn bewertet. Was weiß er über dessen, ich sage jetzt mal Vorgehensweise, was weiß er nicht, was er angibt. Also ich finde, beide Seiten haben da jetzt die Verantwortung, sich dazu zu äußern. Wir werden die Anfrage stellen, aber die Frage ist dann, werden wir eine Antwort bekommen? Aber
Das wird mich wirklich, also wenn ich ein richtiges, deswegen habe ich eingangs, das war keine Arroganz, das war effektiv kein Interview, was der Kettner mit dem geführt hat, sondern das ist so, wie wenn zwei Typen in der Kneipe sitzen und die sind beide einer Meinung und der eine ist berühmter als der andere. Quatscht einfach nur so vor sich hin. Aber wenn man ein Interview mit Bohlen führen wollte jetzt, dann müsste man ihn selbstverständlich fragen, welche geschäftlichen Verbindungen er zu Kettner Edelmetalle hat. Und die nächste Frage wäre tatsächlich, ob er das alles so ernst meint, was er hier für Untergangsfantasien ins Spiel bringt. Das würde man zumindest gerne wissen. Aber nochmal, die Frage ist dann auch immer, wie justiziabel das ist. Das steht immer auf einem Blatt so. Und das andere ist, dass dann eben das Medienunternehmen, das ja auch privatwirtschaftlich organisiert ist, bei RTL, sich überlegen muss und aufwägen muss gewissermaßen, was was schwerer wiegt, den Bohlen machen zu lassen oder den Bohlen abzuschießen. Und
genau, ja.
Die ihre Entscheidung schon gefällt. Das wäre, wie gesagt, was anderes gewesen, wenn der diesen Aufschlag in Berlin live in einer Halle, die Tausende von Leuten, wenn das stattgefunden hätte, dann wäre die alles voll gewesen mit dem Zeug nochmal. Hat nicht stattgefunden, aus Gründen, die nicht in Erfahrung zu bringen sind, interessanterweise. Aber vielleicht haben sie es damit auch nochmal abgebogen.
Ja, das kann natürlich sein, auf jeden Fall, dass das da auch mit reingespielt hat. Das, was natürlich auch mitgesagt wurde, ist, dass auf Social Media ein Screenshot gepostet wurde von einem Belegungsplan dieser Halle.
Ja.
Und die Tickets, du hast es, glaube ich, auch eben schon gesagt, waren ziemlich teuer, teilweise 160 oder 130 Euro, glaube ich, genau. Die teuersten Ränge. Viele teure Ränge, wenn man auf die Rangverteilung guckt. Und da gab es einen Plan, wo sehr wenige, ich glaube, noch nicht mal ein Drittel der ganzen Kapazität überhaupt gebucht wurden bei dieser Veranstaltung. Mhm. Und also das steht auch im Raum, dass es auch daran gelegen hat, dass sie einfach nicht genug Tickets absetzen wollten und diesem Narrativ dann praktisch jetzt durch diese Argumentation, die der Anwalt geführt hat, dass eben sie das machen, um praktisch dieses mediale Echo einzudämmen aus ihrer Sicht, dass das vorgeschoben ist letztendlich. Ja,
ja, genau. Und genau das behauptet ja auch Kettner. Mit kursierten Screenshots, das sind die, von denen du gesprochen hast, die angeblich zeigen würden, dass nur ein Viertel der Plätze verkauft worden sei. Und dann widerspricht interessanterweise sofort der Anwalt. Und der tut es vehement und sagt, das hat was mit dem aufgeheizten und feindseligen medialen Angriffen auf Bohlen und auf das Unternehmen. Und auch hier wieder, das ist die gleiche, und nochmal, die Parallele ist so, das sind jetzt Opfer. Das sind jetzt eben haben sie noch versucht, dir eine überteuerte Heizdecke zu verkaufen. Und jetzt sind sie Opfer einer feindseligen, was wir hier machen, ist vermutlich auch feindselig.
Und deswegen, ganz sicher.
Und deswegen, genau, weil es feindselig ist, weil das feindselig, weil Leute das nicht gut finden, sagen die diese Show ab? Also das glaubst du ja selbst. Abgesehen davon, Bohlen ist im Musikgeschäft. Bohlen weiß, was man und dass man eigentlich nur noch mit Live-Auftritten wirklich Geld verdient. Also für Bohlen wird diese Veranstaltung eigentlich die interessanteste gewesen sein. Die, ich glaube doch nicht im Ernst, dass die sich das entgehen ließen, nur weil Typen wie wir oder Leute, die oder Zeitungen oder sowas oder andere Medien das nicht gut finden und kritisieren. Hätten die auf jeden Fall mitgenommen. Nein, ich gehe davon aus, das wollte einfach niemand sehen. Bitte 130 Euro, um Bohlen beim Brahma-Basieren zuhören zu dürfen und sich anschließend Goldmünzen andrehen zu lassen, das ist wirklich arg dreist. Das hat halt geklappt.
Das stimmt, ja.
Zum Glück für RTL, weil ich glaube, das wäre nochmal ein anderer Aufschlag gewesen. Ja.
Tatsächlich den letzten Punkt, den ich tatsächlich nochmal ansprechen wollen würde, wenn ich dich jetzt sozusagen schon mal hier habe. Es ist so, ich will jetzt auch von meiner Seite aus keine Verschwörungstheorien verbreiten und jetzt Bohlen als einen russischen Spion oder sowas hier stilisieren. Aber die, ich fand interessant, doch wenn Bohlen über Russland spricht und wenn Bohlen über die Ukraine spricht, was für schön gefärbte und irgendwie betont verharmlosende Beschreibung er dafür findet, was mit der Ukraine während des russischen Angriffs passiert ist und wie er wirklich dieses Narrativ auch bedient mit, teilweise sagt er dann so Sachen wie Europa hat auch irgendwie diesen Krieg, betreibt diesen Krieg und so. Hältst du es für möglich, dass da Einflussnahme genommen wird?
Nein, das halte ich für komplett ausgeschlossen.
Okay.
Dieter Bohlen arbeitet für den FSB. Nein, aber das ist dieses... da ist seine Position vollkommen deckungsgleich mit Teilen der AfD und mit BSW auch. Und dann, also dass sie sagen, nee, also gibt ja Leute, die sich auch mehr auskennen als Bohlen, die dann von NATO-Osterweiterung hätte man nie machen dürfen und diesen ganzen, und Maidan war CIA und sind alles. Und diese Talking Points, die sind bei uns ja auch im Parlament so vertreten. Es gibt Leute, die das so sehen. Und ich möchte jetzt gar nicht die Namen dieser Leute nennen. Auch Leute, die davon leben inzwischen, dass die das so sehen. Und auch Leute in der Mitte des Diskurses. Ich glaube, dass man sich mit einem, man könnte sich kontrovers mit Richard David Precht über diese Frage unterhalten. Und der steht jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass sie im Verdacht stehen, für einen feindlichen ausländischen Geheimdienst oder so zu arbeiten. Ich glaube vielmehr, dass das, was aus dem Bohlen so herausspricht, und das sage ich jetzt als Feuilletonist, das ist halt auch ganz alte Bundesrepublik. Noch nicht mal mehr Merkel. Das ist, das ist dieses, wir verstehen uns doch gut mit denen. SPD-Variante,
genau, ja.
Die SPD-Variante war Wandel durch Handel und wir haben doch das Gas und wir reden ja miteinander. Und es ist ein bisschen kompliziert, aber das Wichtige ist, dass wir die Kanäle offen halten und sowas. Das ist ganz alte BRD. So. Und bei Bohlen kommt privat noch, also persönlich noch dazu, dass Modern Talking die allergrößten späten Erfolge in Moskau gefeiert hat. Ich weiß nicht, oder in Russland überhaupt, denen wurden da rote Teppiche ausgelegt und die Russen waren total wild danach. Ich glaube, der hat sich einfach da total wohlgefühlt und hat gute Erfahrungen gemacht mit Russen. Und das kann ich gut verstehen, dass der das so sieht. Nur hat das halt, das macht ihn nur nicht kompetent, Aussagen zu fällen, die valide wären über die derzeitige geopolitische Lage in Europa. Also ich kann das nachvollziehen, aber da unterstelle ich dem keinen bösen Willen.
Okay. Ja, es ist natürlich so, es ist mir einfach aufgefallen, weil ich fand, dass er das nicht nur relativiert hat, sondern dass er auch Begriffe verwendet hat, um irgendwie sozusagen so eine Art Werbung zu betreiben. Mhm. So ist es mir teilweise vorgekommen. Zum Beispiel hier Deutsch-Russland, das war ein Dreamteam. Wir haben die Energie billig gekriegt, uns ging super gut, alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann rein ökonomisch betrachtet war das ein bisschen wie Modern Talking. Ich glaube, das war auch ein Vergleich, den du auch mit in deiner
Artikel genommen
hattest. Und genau. Und dann sagt er auch noch, wir wollen nicht mit denen reden, aber wir reden mit Leuten, die viel schlimmer sind, um dort Öl zu kaufen. Also er verharmlost Putin, aber auf der anderen Seite findet er auch sehr werbende irgendwie Begriffe dafür, irgendwie dieses Gas und so irgendwie aus Russland irgendwie zu beziehen. Aber das ist wirklich.
Das tut er, aber das ist genau das, was ich meinte. Das hörst du auch vom BSW-Abgeordneten. Und das mögen auch wirkliche Leute sein. Und das hörst du auch in der AfD natürlich. Wir müssen noch mit dem reden. Die fahren da gerne hin. Aber, und das war, du hast recht, es war wie Russland und Deutschland war wie Thomas Anders und Dieter Bohlen bei Modern Talking, ein Dream Team. Aber es gibt Modern Talking halt auch schon ewig nicht mehr. Das ist vorbei. Und ich glaube aber nicht. Also da gibt es Schlimmere. Und nochmal, liegt mir jetzt fern, Bohlen vor sich selbst in Schutz nehmen wollen. Aber ich würde ihm auch wirklich nicht die Kompetenz eines politischen Kommentators oder Analysten zubilligen wollen. Er reist ja immer in viele Länder. Er ist immer...
Ja, Dubai und was hast du nicht alles gesehen? USA und was nicht alles, was er herkriegt, ja.
Das kriegt nämlich dann die kleine Erna auch immer erzählt. Er ist ganz viel im Ausland und guckt außen auf Deutschland, in dem ich hier so sitze und so. Und das heißt doch alles überhaupt rein gar nichts. Also es ist wirklich ein Geschwafel. Da freut sich einer, dass ihm jemand zuhört und zieht vom Leder. Dass er das wieder besseres Wissen tun würde oder so, das glaube ich nicht, sondern höchstens aus so einer bräsigen Bequemlichkeit heraus, die wo ich ihm nicht unterstellen würde, dass er das mit böser Absicht
täte. Jetzt das mit Bezug auf Russland, ja.
Genau.
Okay. Ja. Gut. Ja, Arno, vielen Dank. Das war aufschlussreich. Natürlich auch hier wieder, wie so oft, gibt es keine klaren Antworten, aber ich finde wichtig, dass man über das diskutiert und nachdenkt, über das, was wir jetzt diskutiert und nachgedacht haben, definitiv. Ja. Und
das ist ein feindseliger Angriff. Und ich hoffe, wir haben nicht zur aufgeheizten Atmosphäre beigetragen, um diese wenigen quer und aufrecht und geradeaus.
Dass wir noch weitere Veranstaltungen verhindern. Oh mein Gott. Ja, genau.
Möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte, dass die alle stattfinden. Am besten on ice auch noch.
Ja, okay. Auf jeden Fall, wir werden das beobachten, was jetzt dann noch weiter passiert. Natürlich schauen wir mal, ob sich da noch Sachen ergeben, ob sich noch Personen dazu äußern und dann bewerten wir das natürlich auch und schauen mal, ob es Konsequenzen geben wird oder nicht.
Ja.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.